Ah, Dominik, es ist wieder soweit. Roman State, Baby. Wie geht's dir?
Mir geht es bestens. Wieder ein unglaubliches Wochenende von einfach College Football. Diesmal das ganze Paket mit allem.
Ich wollte gerade sagen, wieder ist so wieder in Anführungszeichen, ne? Weil jetzt hatten wir erstmal die richtige, erstmal alles. Wir hatten so Week Zero war so Appetizer und jetzt war das volle Buffet, würde ich sagen. War nice.
Ja, da, ich konnte mich nur freuen. Ich habe die ganzen Spiele angeschaut. Ich habe es ein paar nebenbei anschauen müssen. Ich war auf einer Messe unten in Frankfurt. Aber trotzdem, wir alle haben einfach Football gefeiert und die ganzen Spiele dann reingezogen, sind aufgestanden. Dann waren immer noch ein paar Spiele übrig. Das war ein geiles Ding. Aber wie geht's dir, Bruder?
Mir geht's sehr nice. Ich bin gerade wieder in Bielefeld, mache Homeoffice. Meine Freundin hat nämlich nächste Woche Dienstag Staatsexamen, Referendariat, wird Lehrerin. Deswegen halte ich hier gerade so ein bisschen den Rücken frei. Deswegen bin ich noch in Bielefeld diese Woche. Aber an sich sonst geht's mir sehr, sehr gut. Ich hab auf jeden Fall eine gute Zeit. Und ey, also im Endeffekt, ich bin einfach nur happy, weil letztes Wochenende College Football, dieses Wochenende die NFL fängt wieder an. Also es ist gerade wieder die Zeit, wo man einfach nur wieder Football guckt und ich bin einfach nur hyped. Ich laufe die ganze Zeit durch die Gegend, lache und bin einfach nur froh darüber, dass es endlich wieder Live-Football gibt. Ich meine, Dublin war auf jeden Fall nice, aber Woche 1 College Football, jetzt Woche 1 NFL. Ich meine, wir haben Chiefs Ravens noch am Donnerstag, dann das Brasilien-Spiel am Freitag. Ich bin so hyped auf alles, NFL, College Football, alles kann kommen. Ich bin einfach nur hyped gerade. Ich habe einfach eine gute Laune.
Ja, das wird unglaublich. Also ich denke auch, dass einfach, es geht wieder los. Die Zeit wird heiß, die Spiele werden besser und wir können uns einfach mal auf die Couch hocken und ein paar Spiele anschauen. Also das macht einfach nur Spaß auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, 100%. Da vielleicht noch einmal ein Shoutout, wir haben uns das extra aufgeschrieben, 1100 Ratings, wir sind wieder um 100 gestiegen auf Spotify, vielen, vielen Dank dafür. Falls ihr noch kein Rating dagelassen habt, slidet da mal rein, lasst mal 5 Sterne da für den Broman State University Podcast, College Football Podcast eures Vertrauens. Genau, falls ihr einfach so zuhört, genau, wir reden über College Football, die vielleicht noch nie zugehört haben und fachsimpeln ein bisschen und reden noch über den College Lifestyle. Und also dafür nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Ratings. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Wir haben immer eine geile Zeit, wenn wir hier für euch aufnehmen dürfen und einfach nur über College Football reden. Besser geht's nicht. Und da habe ich auch noch eine Sache, die ich direkt sagen muss. Mir haben ein paar Leute geschrieben, ich weiß nicht, Dominik, wie es bei dir ist. Mir haben ein paar geschrieben, dass USTV Now super funktioniert hat. Und du kannst auch USTV Now nutzen ohne VPN. Das war nämlich auch so. Ich glaube, wir haben einmal irgendwann gesagt, mit VPN braucht man, aber es ist sogar ohne VPN. Heißt, du kannst einfach USTV Now eingeben und dann einen Day Pass, was glaube ich für 4,99. Oder du kannst einen monatlichen Pass für irgendwie 29,99, irgendwie so. Ich glaube, also so das ist glaube ich die Range auf jeden Fall, diese Preis-Range. Und dann hast du ESPN und glaube ich noch ein paar andere Sender zur Auswahl. Heißt, du kannst da sehr, sehr viel College Football gucken. Und ja, es ist eine Paid-Option, aber es ist momentan die beste Option, weil es ja aktuell kein College Football im Free-TV gibt im Deutschland oder deutschsprachigen Raum. Deswegen, da haben viele nochmal gesagt, dass wir es unbedingt nochmal erwähnen sollen, weil es so eine gute Option war und so gut funktioniert hat. Wieder, wir machen keine Werbung dafür, wir werden nicht von USTV Now irgendwie bezahlt oder irgendwie sonstiges. Es ist nur gerade aktuell einfach so, dass das wahrscheinlich die beste Option ist und alle von euch schreiben das auch. Deswegen wollten wir es noch einfach erwähnen, dass wenn ihr College Football gucken wollt, dass die beste Option ist und es ja sogar den Day Pass gibt. Heißt, ihr müsst euch nicht mal verpflichten, sondern einfach nur mal einen Tag reingucken, ob es für euch das Richtige ist. Von daher habe ich noch nicht gemacht, ich muss es dieses Wochenende mal machen. Ich hatte letztes Wochenende null Zeit, irgendwas zu machen. Ich muss es beichten, ich konnte nur Highlights gucken, aber habe alle Highlights mal eingegeben. Ich habe irgendwie 3-4 Stunden Highlights geguckt. Aber das Geile ist, bei YouTube, muss man auch sagen, vielleicht wissen das auch viele nicht, bei YouTube hast du echt geile Highlights, also geile Zusammenfassungen, weil du hast da so 18 Minuten Highlights, wo du eigentlich so alle Top-Plays mitbekommst. Es ist fast schon so Game, also es ist nicht Game in 40, ist es jetzt nicht, aber du hast trotzdem so die absoluten Top-Plays, die wichtig sind, auch mal vielleicht auch, wenn es nur ein First Down ist oder so, weil es ein 3-Yard-Carry war, aber die hast du trotzdem da auch mit drin, heißt, du kannst das ganze Spiel einfach von vorne bis hinten gut mitverfolgen und hast danach auch einen guten Plan, was so abgegangen ist. Deswegen, also falls ihr nicht es schafft, live zu gucken oder auch keinen Bock habt, die Paid-Version zu haben, YouTube-Highlights sind auch sehr, sehr nice von College Football, ESPN auch direkt und auch ein paar andere Plattformen, also da findet man auf jeden Fall auch was, direkt nach den Spielen, also da könnt ihr auch fündig werden auf jeden Fall. Aber Dominik, du hast komplett gesuchtet, ne? Habe ich gehört.
Ja, ich habe komplett gesuchtet, ich war auch am Donnerstag schon auf Freitagnacht wach und habe durchgemacht, weil ich einfach Colorado gegen North Dakota State anschauen wollte. Und ich habe da aber jetzt auch noch einen Tipp. IPTV ist ein Sender, der genau eigentlich das Gleiche bringt wie USD Final und so.
Okay.
Und die haben sogar auf dem Telefon eine App und alles, wo du die Spiele anschauen kannst. Also mein Kumpel hat es dann einfach gemacht, hat IPTV angeschaltet und dann konnten wir auch bei der Messe einfach alle Spiele anschauen. Das war unglaublich
easy. War das eine Paid-Version oder war das sogar for free?
Ich glaube, das ist eine Paid-Version, das weiß ich, aber ich muss mich da erst nochmal erkundigen, okay, was alles dahinter steckt, was man sich anmelden muss und so weiter. Ich wüsste auch Preise und so nicht. Ich weiß jetzt aber nur, dass IPTV auch eine Option dafür ist, nice, dass eigentlich noch besser ist, desto mehr Optionen man hat,
ja, klar,
Football anzuschauen oder amerikanische Sender. Ja, das,
also wir, das ist schon unglaublich. Wir können ja mal Folgendes machen. Wir recherchieren mal nach dieser Folge die besten Options und verlinken euch beides nochmal. IPTV hieß es, Dominik?
Ja,
IPTV und USTV Now in den Shownotes, dann könnt ihr bei beiden nochmal schauen und eure beste Option rausfinden. Wir hatten ja auch noch ESPN Plus und YouTube TV auch noch als Options, können wir nochmal reintaggen, aber dafür braucht ihr auf jeden Fall ein VPN. Und das wären jetzt die beiden Options, also IPTV und USTV Now ohne VPN. Aber da könnt ihr ja selbst nochmal gucken, wir verlinken euch mal alle vier einfach und dann könnt ihr selbst rausfinden, was für euch das Beste ist. Aber gut, IPTV hat bei dir gut funktioniert. Ich habe bei USTV noch mal reingeschaut und viele haben ja, wie gesagt, auch geschrieben, dass es ganz gut ist. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal hier zwei Optionen, die ganz nice sind, ohne VPN. Heißt, besser als gar nichts auf jeden Fall. Und Dominik zeigt es mir schon an. Wir müssen in die News gehen. Wir sind heiß. Wir haben wieder gerade ein bisschen viel gelabert, aber ich glaube auch gute Infos, damit ihr wisst, wo ihr College Football gucken könnt. Aber News. So, wir fangen ja, wie ihr alle wisst, oder vielleicht auch Leute, die neu reinhören, wir fangen immer mit den News der Woche an. Und wir haben ein paar News der Woche rausgeschrieben, die auf jeden Fall crazy sind. So, erste News, die wir aufgeschrieben haben. NCAA blockiert den QR-Code von Oklahoma für die NIL. So, Dominik, hol uns mal einmal ab, was ist da passiert, was sind die News?
Also, heutzutage versucht man ja immer als College ein bisschen neue Ideen reinzubringen und allem. Und vor allem mit NIL, wie kann man dann mehr Geld einsammeln? Und da haben die Oklahoma State Cowboys und ihr Media-Team oder halt ihr NIL-Team sich entschieden, eigentlich wollten sie ab Woche 1 hinten auf ihrem Helm, also genau auf die Mitte, so einen QR-Code packen, dass man den scannen kann und das verlinkt dich dann direkt zu einer Seite, wo du an deren NIL-Programm eine Spendeaktion machen kannst. Also du kannst wirklich dann direkt Geld spendieren. Das geht dann nicht an den Spieler, sondern an einfach dieses ganze Pool, das man hat für ihre NIL. Und dann kam halt als erstes die News und so raus. Und dann denkt man sich, hä, du kannst einen Spieler jetzt direkt bezahlen, wenn er einen Touchdown macht und bla bla bla. Aber ich fand die Idee eigentlich gut. Dachte, das ist ja auch was Neues, was Kreatives und so. Und dann sagt die NCAA direkt nein. Wir wollen das vermeiden.
Und warum?
Weil die haben das halt mit Commercial Advertising gemacht. Also die wollen nicht, dass es dann so benutzt wird, dass es dich auf eine Seite bringt, wo du dann andere Sachen wie Sponsoren verkaufen könntest. Du kannst dann auch nicht direkt sagen, dass deine Performance jetzt zu NIL Collective machen wird. Die NCAA hat einfach hier ein bisschen Spielverderber gemacht, würde ich sagen. Es gibt keine kompletten Regeln dafür oder dagegen, aber die NCAA hat einfach gesagt, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen aber jetzt endlich mal ein bisschen regulierter sein.
Aber du findest es gut, hast du gesagt, also du findest es geil, wenn das erlaubt wäre?
Also, es ist ja am Ende des Tages nur ein Marketing-Ding. Keiner kriegt einen größeren Benefiz oder anderes. Es war eine sehr gute Idee. Und jetzt stell dir vor, hey, es geht viral und Oklahoma State hat nächstes Jahr das Doppelte an NIL zur Verfügung, mhm, weil einfach Leute sagen, okay, ich spendiere mal einen Zehner hier oder ich spendiere mal einen Zwanziger hier oder so. Ich fand das eigentlich eine gute Idee, aber ja, die NCAA, wie wir es angesprochen haben vor ein paar Episoden, wollen diesen wilden Westen, das es jetzt gerade ist, ein bisschen mehr regulieren, mehr Themen, Regeln und alles haben. Genau, die sagen jetzt halt, wisst ihr was, wir müssen das ein bisschen beruhigen.
Aber du hast ja eben auch gesagt, ich fände es lustig, stell mal vor, du könntest halt, ein Spieler macht irgendwie einen Touchdown und du könntest den Spieler direkt einfach so einen Zehner rüberschicken. So, danke für den Touchdown. Das wäre auch lustig.
Das wäre lustig gewesen, aber dann, du bezahlst die Spieler für die Performance und das macht dir dann auch abhängig von wie oft du spielst und so weiter. Und stell dir vor,
ja, okay,
es wäre dann wie PayPal oder Venmo oder so. ein Spieler hat einen Drop, ein Spieler hat irgendeinen
Du machst einen Fünfer und machst erstmal,
gib mir mein Geld zurück, weil eine Wette habe ich verloren wegen dir oder was auch immer. Das könnte auch schief in die Hose gehen. Also
Gebe ich dir
vollkommen recht. Das ist schon eine witzige Aktion, aber die NCAA hat einfach gesagt, wisst ihr was, wir machen uns keinen Stress draus, wir blockieren es einfach mal.
Alright, das war die erste News der Woche. Das kam aber also von Oklahoma, kam das ja letzte Woche raus, also Oklahoma State, aber ich glaube, jetzt war jetzt erst ja die News, dass die NCAA das blockt. Das wäre sozusagen die generelle Storyline, ne,
dieser News. Ja, also das haben sie vor dem Spiel schon announced, dass sie es blockiert haben, aber das war halt dann einfach so eine witzige Sache, die jetzt alles so zusammen gemacht haben.
Ja, dann lieber Social Media Tags auf den ganzen Practice Jerseys, wie Colorado das macht. So, zum nächsten Thema. Alabama Offensive Tackle Caden Proctor ist verletzt. So, kann der Junge was, Dominik? Und warum ist es schlimm, dass er verletzt ist?
Ja, also Caden Proctor war erstmal in der Offseason aufmerksam geworden, weil er ist von Alabama rüber zu Iowa getransfert. Bei Iowa hat er das NIL-Geld angenommen und direkt dann wieder zurückgetransfert nach Alabama.
No way.
Also erstmal richtig aufmerksam. Er ist einer der besten Offensive Tackle im College Football. Und der hat halt so einen sneaky Move gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Geld jemals ankam von Iowa oder so, aber er hat dann gesagt, er geht wieder zurück zu Bama. Und er hat sich dann im Warm-up verletzt. Also die haben gegen Western Kentucky gespielt, waren haushohe Favoriten, haben auch 63-0 gewonnen. Aber so eine Schulterverletzung bei einem Offensive Lineman, Non-Contact, da hat Coach DeBoer auch direkt gesagt, wir schauen Woche zu Woche mal nach. Aber das macht einen riesen Unterschied für Jalen Milroe, wenn sein Top-Tackle verletzt ist, wenn wir dann zu den SEC-Spielen in ein paar Wochen kommen. Also ich fand die Verletzung von ihm schon aufmerksam, weil das ändert die Dynamik von Alabama schon ein bisschen bei diesen größeren Spielen.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, aber Non-Contact-Injuries sind immer die schlimmsten Injuries, meistens, würde ich sagen.
Genau, und vor allem also im Warm-up, du machst ja vielleicht ein kleines bisschen was mit deinen Drops oder so und wenn sich dann die Schulter komisch anfühlt, keine Ahnung, was da wirklich ist, ob da was gerissen ist oder ob der schon vorher was hatte und es erst bemerkt hat, müssen wir mal ein genaueres Auge auf ihn behalten.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. So, das war auf jeden Fall eine News. Jetzt haben wir die dritte News. Sollen wir über Hot Seat-Kandidaten nach der Recap reden oder sollen wir schon mal ein bisschen was droppen?
Hey, wir fangen direkt damit an. Also,
Dominik,
direkt heißer gehen die Sitze gar nicht mehr. Also, am Ende des Tages, ich war 1000% falsch mit meiner Aussage, dass Florida letzte Woche gewinnt gegen Miami. Ja. Dabei stehe ich auch. Also, ich dachte echt, Florida würde überraschen. Aber die haben einfach so schlecht ausgeschaut. Defensiv waren sie unorganisiert. Es gibt jetzt auch diesen viralen Clip, wo Miami einen Touchdown macht und der Florida-Verteidiger, der wurde ausgetanzt und ein bisschen weggeschoben und dann landet der wirklich in einem Busch und setzt sich dorthin. Hinter ihm sind die Recruits, Miami.
Ah, das habe ich auch gesehen.
Gator-Chomp als Celebration in seine Fresse und er steht da halt im Busch drin und so viele Leute haben diesen Homer-Simpson-Meme gemacht, dass er dann als Miami-Spieler rauskommt anstatt Florida.
das fand ich auch, das war legendär. Das war schon nice.
Alter, das war sowas von einseitig, dieses Spiel. Also Florida kann man gar nicht mal mehr erkennen. Die haben erst ein bisschen mitgehalten, aber dann hat man die ganze Zeit schon gewusst, die Räder fallen irgendwann ab. Und das war das dann auch. Also Miami hat dann sehr verdient und sehr souverän gewonnen. Aber am Ende des Tages muss man sich halt fragen, woran liegt es? Weil bei Florida, die haben drei Losing Records hintereinander in den letzten drei Saisons. Und Head Coach Billy Napier hat schon viel Kritik vor der Saison abbekommen. Aber jetzt, ich glaube, seinen Job kann man fast nicht mehr retten.
Ja, also die Herdplatte ist auf Maximum gestellt, würde ich sagen.
Auf Maximum, und es wird mich nicht überraschen, wenn er nach Woche 2 oder 3 sogar vielleicht schon rausgeschmissen wird. Weil 11-15 ist sein Rekord. Er ist 1-8 gegen seine Rivalenschulen. Das heißt Miami, LSU,
das ist
Florida 1, State.
1-8 ist hart.
Das ist schon richtig brutal, wenn man gegen seine Rivalschulen da nichts macht, weil am Ende des Tages, das sind die wichtigsten Spiele und die Recruits schauen auf diese Spiele und jetzt verlierst du haushoch zu Hause gegen Miami. Uch, das ist brutal. 2-10 gegen Ranked Teams und dann vor allem in den letzten 14 Spielen gegen Power 5 Schulen ist er 3-11.
Also diese ganzen Statistiken lassen ihn nicht gut aussehen, würde ich sagen. Das ist schon das Next Level.
Es tut mir leid, weil einer meiner besten Freunde ist ja ein Coach gerade bei Florida, also ist bei Special echt? Teams im Fall.
Nice.
Aber es tut mir halt leid, weil es wird schwierig, sich da rauszuziehen. Florida hat auch diesen verdammt brutalen Schedule am Ende der Saison, das wir schon angesprochen haben.
Mhm.
Oh je, also mal schauen, ob die Gators dann irgendwann mal diesen Umbruch schaffen, aber in Gainesville ist momentan eine dunkle Wolke drüber.
Downsville. Gainesville wird zu Downsville. So,
ja.
Wir haben noch einen Coach, den wir aufgeschrieben haben, den man vielleicht, eigentlich, wenn man jetzt vielleicht neu im College Football ist und vielleicht immer so ein bisschen verfolgt hat, denkt man sich so, okay, das ist ein gesetzter Name, das ist jemand, den man auf jeden Fall kennt. Aber es geht um Clemson. Der Clemson Head Coach Dabo Swinney ist auch auf jeden Fall auf dem Hot Seat. Dominics Meinung nach, aber meiner auch. Was ich ein bisschen absurd finde, du hast es hier reingeschrieben in unser kleines Briefing. 0 Transfers seit 2018 und er könnte einen Buyout haben, also eine Buyout-Clause von 60 Millionen in 2024 und 2025. Und da muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn du dir überlegst, dass gerade der Head Coach der Miami Dolphins für 3 bis 5 Millionen pro Jahr verlängert hat bis 2028. Und er hat hier eine Buyout-Clause von 60 Millionen in 24 oder 25. Also College-Football-Coaches werden einfach anders bezahlt. Aber Dabo Swinney ist auf jeden Fall auf dem Hot Seat nach dem Start gegen Georgia. Klar, gegen Nummer 1 ranked. Wir reden nachher noch drüber. Das ist einer von unseren Recap-Games. Aber das ist auf jeden Fall kein Saisonstart, den Clemson haben wollte. Und erzähl doch mal, Dominik, was hat das überhaupt damit auf sich, dass es 0 Transfers seit 2018 gab, obwohl das Transferportal ja eigentlich jetzt gang und gäbe im College-Football ist.
Genau, also für mich, und ich will erstmal damit anfangen, ich mag Dabo Swinney sehr, er ist homegrown, er liebt Clemson, er developt seine Spieler, hat es auch über Jahre schon gemacht, aber für mich ist er jetzt einfach zu stur. Also er will weiterhin darauf setzen, dass er seine Highschool-Recruits ausbildet, nachdem er sie rekrutiert, reinbringt, sie hochbringt und damit weiterhin ein Top-Powerhouse sein will. Das Problem ist halt einfach, du verlierst dann deine eigenen Spieler durch das Transferportal. Manche gehen weg, die kannst du nicht mehr ausbilden, gehen woanders hin und werden besser, aber du bringst nichts Neues rein. Und Kirby Smart, also wirklich sein gegnerischer Head Coach von diesem Wochenende, macht es ja perfekt. Er bildet seine Spieler aus, die er von der Highschool rekrutiert. Aber wenn er mal Lücken hat, weil, hey, wir haben jetzt National Championship gewonnen, wir brauchen jetzt einen neuen Safety, weil ein First-Round-Pick ist, und dann kann ich das Transfer-Portal so benutzen, dass ich trotzdem junge Spieler, die ich selber aufgebaut habe, aber dann auch schon Spieler, die im College Football schon gespielt haben, die vielleicht ein bisschen under the radar sind oder auch schon Elite sind, die einfach jetzt Schule wechseln wollen. Man sieht auf einer Seite, wie perfekt es gehen kann und auf der anderen, das ist, als ob man momentan und als ob Dabo Swinney einfach sagt, ich bin happy mit meinem DVD-Spieler und allem, ich will das nicht verändern, aber wir sind jetzt alle auf 4K und können streamen und so weiter.
Sagen,
also
ist das nicht, ist das
nicht, er lebt in einer anderen Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht so ein bisschen dieses, so du musst doch jetzt versuchen, einfach das zu nutzen, was alle Schulen nutzen, das ist das Transferportal. Und wenn du selbst ja negativen Einfluss hast von diesem Transferportal und du ziehst da gar keinen Nutzen raus. Transferportal ist ja für Clemson eigentlich nur negativ, so wie du schon gesagt hast, die Top-Spieler gehen, vielleicht auch irgendwelche Backups, die keinen Starter-Spot kriegen. Aber ist es nicht hier das perfekte Beispiel dafür, dass du ohne Transferportal gar nicht mehr competitive sein kannst im College Football?
Ja, also man muss es benutzen gefühlt, weil dann musst nicht immer auf Freshmen warten, wenn 4 Jahre lang du ein gutes Team hast und jetzt müssen die Freshmen sich hochbauen. Du kannst einfach direkt ein paar wichtige Spieler reinholen und dein Team dadurch verbessern. Also das Transferportal, ja, wir wissen alle, wie es abgeht mit, er kriegt dafür so viel Geld, dass er die Schule wechselt und so weiter und so fort. das muss man heutzutage auch ein bisschen machen. Also wenn du das Spiel nicht spielst, dann bist du sehr negativ davon. Also er ist einer von vier Schulen, die das Transferportal nicht benutzen. Davon sind Navy, Army und Air Force, die drei Militärschulen, die einzigen. Ja. Weil du kannst nicht einfach in diese Schulen rein transferieren, weil du diesen Status noch nicht hast in dem Militäramt. Also du kannst jetzt nicht als Junior zu einer Militärschule gehen und genauso weit voraus sein, dass du in 2 Jahren deinen Abschluss hast, sondern du bist dann verpflichtet für 4 Jahre. Die haben halt ein ganz anderes System dahinter, aber Dabo ist einfach momentan, wie gesagt, ich finde zu stur. Ich weiß, dass die Booster unbedingt es wollen, dass er es benutzt. Und er hat ja eine ganz lange Line eigentlich, die er sich verdient hat. Er ist seit 17 Jahren schon bei Clemson angestellt. 2 National Championships, also er ist einer von 3 momentanen Head Coaches mit einer National Championship. Mhm. Und er hat es auch schon bewiesen, dass er weiß, wie man Clemson als Powerhouse macht. Aber jetzt ist er halt einfach zu stur, um dieses Ding zu benutzen. Und wie gesagt, ich habe sehr viel Respekt vor ihm, aber irgendwann mal ist die Schnauze voll von den Boostern und die sagen dann auch, wisst ihr was, naja, wir lieben dich, du wirst irgendwann mal eine Statue vor dem Stadion kriegen, aber jetzt mal Zeit für einen Umbruch oder so.
Andere Zeiten. Sami sagt immer, und ich hoffe, ich sage es richtig, du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du irgendwann selbst mit der Zeit. Und ich glaube, das ist das, was Dabo Swinney hier auf jeden Fall auch erfahren wird, wenn er so weitermacht. Aber wir werden mal drauf gucken. Jetzt kommen wir zu einem neuen Segment dieses Podcasts und Dominik ist, glaube ich, mindestens genauso heiß wie ich. Wir reden jetzt jede Woche als Recap über unsere Top Performer of the Week. Und die Woche 1, Leute, und ich glaube, Dominik stimmt mir da 100% zu, hatte es in sich. Da waren Spiele dabei, die waren crazy, aber da waren Spieler dabei, die waren noch verrückter. Und zum ersten Spieler kommen wir jetzt. Wide Receiver, Cornerback, Travis Hunter, University of Colorado. Und der Typ hat einfach fucking unbelievably abgeliefert. Ich habe das Spiel habe ich sogar für 2 Quarter geschaut. Also ich habe das im Real Life geschaut, also nicht live, aber ich habe das also so geschaut, dass es Real Life war und nicht Highlights. Und Travis Hunter war crazy. Und da ist mir schon aufgefallen, der Junge steht ja immer auf dem Feld. Cornerback, Wide Receiver, der steht immer auf dem Feld. Und nachher kam er dann raus, 129 von 131 Snaps played. Also er hat einfach 2 Snaps, offensiv und defensiv, nicht gespielt. Und dann stand er immer auf dem fucking Feld. So, und Dominik, das ist einfach, allein das schon ist absurd. Oder nicht?
Ja, also der Typ, keine Ahnung, er hat vielleicht 8 Lungen oder so und ist einfach build different, weil das kann doch nicht sein, dass der hier auf einem höchsten Niveau, also D1 zu spielen bei einer Power-5-Schule, alleine ist schon eine Riesenverantwortung, aber dass du dann auf beiden Seiten alle Snaps gefühlt spielst, es ist schon unglaublich. Und wir haben ja schon viele Spieler gesehen, die auf beiden Seiten gespielt haben, aber noch nie einen Travis Hunter. Also, dass der jetzt hat Lockdown auf einer Seite, also ich müsste seine Stats durch PFF dann wieder verifizieren, aber er hat, glaube ich, einen Catch aufgegeben für 8 Yards oder so.
Ja, irgendwie, also ich habe nicht viel gesehen. Und offensiv, du kommst bestimmt jetzt hin, aber offensiv hat er auch fucking abgeliefert. Er war echt der Game Winner. Er war der Game Winner.
Das ist halt das Ding. Er hat defensiv 8 Yards zugelassen oder so. Und wenn PFF das raushaut, werde ich das auch nochmal doppelt checken. Aber dann stehst du da und denkst dir, wow, der ist ein Nummer 1 Corner, macht Lockdown. Dann dreht er sich um und macht 7 Catches für 132 Yards und einen Touchdown. Eins davon war wirklich ein legendärer Catch, wo er durch PI gefoult wird und er gefühlt in dem Bild, dass es gibt, niemals eine Chance hatte, den Ball zu fangen. Und es war dann auch der Game Winner. Also,
Aber du hast einen Touchdown gerade gesagt, ne, er hatte 3.
Der hat 3 Touchdowns.
Er hatte 7 Catches, 132 Yards und 3 Touchdowns und du hast geschrieben 3 Solo-Tackles. Also absolut abgeliefert. Aber dieser eine Touchdown, okay, wir müssen eigentlich noch vielleicht gleich über USC reden, da gab es vielleicht auch einen Catch-up hier. Aber der Catch war absurd. Du hast gesagt, PI war auf jeden Fall. Aber wie einfach, der Arm war im Prinzip vor seinem Face-Mask, er konnte ja fast gar nicht den Ball richtig sehen, wurde gleichzeitig noch geschubst out of bounds irgendwie, hat aber die Füße noch im Bounce, kommt dann irgendwie noch absurd mit seiner rechten Hand an den Ball. Also ihr müsstet das auf jeden Fall mal angucken, dieses Play, weil das war einer meiner Lieblingsplays von Woche 1. Das war ein absurder. Und du hast das ganze Stadion, war nur so, oh, du hast richtig gehört im Stadion, ja. Alle nur so, oh. Das Stadion war einfach, also obwohl es ein Bowler war, aber das war eine krasse Reaktion auch im Stadion.
Es war einfach ein Highlight-Play, den man sehen muss, den wird man tausende Male noch sehen. Ich glaube, SportsCenter und jede Media-Seite hat ihn schon gepostet. Aber mal ganz ehrlich, diese ganze Colorado-Offense, abgesehen vom Run, da müssen sie sich halt noch ein bisschen etablieren. Ey, Jimmy Horn Jr., das ist Receiver Nummer 2 bei denen. Der hatte 7 Catches, 198 Yards und einen Touchdown und gefühlt redet keiner von ihm.
Ja.
Also er hat unglaublich gespielt, Shedeur Sanders mit 445 Yards Passing und 4 Touchdowns. Woo. Eine Interception, die wirklich so unglücklich war. Das war wie im College-Football-Videospiel,
ja, hab ich auch
wo er schmeißt ihn an, irgendwie kommt er dann auf dem auf dem Boden liegenden Corner,
das war so ein
auf
Glitch die Achse, einfach.
Haut sich nochmal hoch und wird dann picked in die Endzone. Das war einfach unglücklich, aber ey, Colorado, Baby, gegen ein sehr gutes North Dakota State Team, das darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall,
ey, muss man unterschreiben. Prime Time.
Ey, ab und zu, ey, kommt schon, du sagst gerade Prime Time. Und ich habe, bevor wir gleich zum nächsten Spieler gehen, wir reden gerade sehr viel darüber, wissen wir, aber Colorado ist einfach eine Schule, wo man viel drüber reden muss, weil es das einfach anbietet und da die Charaktere sind. Aber es bietet sich auch an, kurz mal über einen Quote zu reden oder über eine Aussage zu reden, die Coach Prime, der Head Coach, Deion Sanders von Colorado, geliefert hat über Shedeur Sanders und Travis Hunter. Er hat gesagt, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber er hat gesagt, dass Shedeur Sanders und Travis Hunter beides nächstes Jahr Top 4 Picks im NFL-Draft sind. Einer wird First Overall gehen und der andere irgendwo in der Top 4 vom NFL-Draft. Sagst du ja oder nein? Sag ja oder nein, ohne dass du sagst, warum. Sag erst ja oder nein.
Ja.
Oh, okay, und jetzt sag warum. Ich möchte, dass wir da kurz reingehen, weil das ist ein gutes Zitat. Muss man drüber reden.
Das Ding bei den Quarterbacks, die dieses Jahr rauskommen werden, Shedeur zeigt einfach alles. Große Momente. Er flincht nicht. Ja, er hat seine charakteristischen Sachen von, er zeigt seine Rolex, er zeigt seinen Swag da ein bisschen. Aber ansonsten, man hört ja nichts außerhalb, dass er jeden Tag im Filmroom ist. Er spielt Quarterback auf einer unglaublich hohen Niveau. Wenn er eine cleane Pocket hat, ist er der beste Quarterback im College. Also er hat letztes Jahr so viel abbekommen wegen seiner O-Line, dass man sieht ja das Potenzial, das er wirklich hat. Gib ihm ein bisschen für einen guten Look. Er bleibt in der Pocket. Falls nicht, dann kann er auch mal mit den Füßen ein paar Yards holen und so. Der Typ hat einfach so eine hohe Intelligenz von wie man Quarterback spielt. Das werden NFL-Scouts, nachdem die jetzt halt mal ausschalten von allem drumherum und sich nur das Tape anschauen, auch sehen. Also für mich ist er ein 1A, 1B Quarterback, kommt drauf an mit Carson Beck und den anderen Jungs. Aber ich sehe auch schon, dass dann ein Team wie zum Beispiel New York sagt, wir haben so eine hohe Mediapräsenz und dieser Typ ist perfekt, weil der hat diese Mediapräsenz schon seit Jahren auf sich drauf. Da könnte man schon sehen, dass das so ein perfekter Fit ist für ihn.
Du sagst New York Giants und das finde ich nämlich ziemlich lustig, weil Coach Prime hat ja auch in einem Interview gesagt, er möchte aber sein, das ist ja sein Sohn, Shedeur Sanders, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, der Quarterback von Colorado ist der Sohn von dem Head Coach Deion Sanders, der im Prinzip einer der krassesten Defensive Backs in NFL History war oder ist. Und was er auch gesagt hat ist, er möchte Shedeur bei wenigen Teams sehen und wenn ein Team ihn draftet, wo er ihn nicht sehen will, dann he's gonna pull an Eli. Heißt, er will dann, dass sein Sohn nicht für das Spiel spielt, also nicht für das Team spielt, so rum. Und deswegen Eli, Giants, das war gerade die perfekte Überleitung, weil denkst du, Shedeur Sanders und Coach Prime haben das Leverage, wo du einfach sagen kannst, shit, wenn die Giants oder was auch immer mich draften und ich bin mit der Franchise einfach nicht zufrieden, shit, dann spiele ich halt einfach nicht und die müssen mich traden.
Ja, das ist schon krass. Aber dann, wir gehen rüber, ein bisschen in den Süden, wo es heißer ist, in die Wüste.
Dominik bricht direkt ab, will den Lava auch nicht mehr.
Ey, nee, ich muss erst mal sagen, ich habe vor 2 Wochen gesagt, er wäre der einzige Receiver, der vielleicht nicht auf die Preseason All-American-Liste gepackt werden sollte. Ich entschuldige mich, weil ich war nicht familiär mit dem Spieltyp von diesen Typen.
Das sagt man auf Deutsch nicht so, aber ist okay.
Also ich habe einfach nicht gewusst, dass das so eine Granate ist und dass der jetzt halt so unglaublich spielen kann.
BSU, BSU, BSU.
Let's go, Sami. Nein,
Sami sogar. Aber der hat gegen New Mexico abgeliefert mit 10 Catches, 304 Yards und 4 Touchdowns. Eins davon wurde auf der Halb-Inch-Yard-Line getackelt. Also eigentlich wären es 5 Touchdowns gewesen sein müssen. Und direkt gezeigt, warum er wahrscheinlich Wide Receiver 1 im Draft dieses Jahr ist. Also Tetairoa McMillan, T-Mac ist sein Spitzname, von der University of Arizona.
Ist der das also noch nicht gesagt, oder?
Ja, 304 Yards, 10 Catches und 4 Touchdowns.
Plus, stell mal vor, du machst in deinem also, ihr müsst euch überlegen, es ist ja schon eine gute Saison, wenn du über 1000 Yards hast. So, dann kannst du schon sagen, okay, es war eine nice Season, so. Und dann bist du im ersten Spiel des Jahres, hast du 10 Catches, 304 Yards und 4 Touchdowns. Wenn er das noch zweimal macht, kann er die letzten Spiele aussetzen und wäre immer noch mit oben dabei. Also das ist schon, ja. das ist schon eine absurde Deadline.
Ja, und einfach, der hat übertrieben gespielt für mich. Für mich wirklich der Spieler des Wochenendes. Also auch wie geil Travis Hunter gespielt hat. Für mich Tetairoa McMillan war einfach der Main-Spieler.
Der hat jetzt echt?
Ja, also wie er gespielt hat, das war so dominant. Gefühlt war er immer offen, yards after the catch. Hat dann auch einen Catch gehabt auf der Sideline, der dann nicht gegeben wurde, weil er ganz, ganz knapp out of bounds gestiegen war vorher. Aber Mann, oh Mann, der Typ hat mich sowas von fasziniert. Und wie gesagt, hey, sorry, ey, Tetairoa, T-Mac, der wird weiterhin durchdrehen und mit Quarterback hat er Noah Fifita, auch jemand, der mit ihm zusammen einfach eine gute Chemie hat. Arizona ist sneaky, muss ich sagen. Arizona in der Big 12, okay, ist ein sneaky Team.
Wer auch, okay, sneaky vielleicht nicht, aber welcher Spieler auch abgeliefert hat? Freaking Boise State, 6 Rushing Touchdowns, 20 Carries, 267 Rushing Yards und Team Total 371 Rushing Yards, wo er natürlich krass dazu beigetragen hat. Running Back Ashton Jeanty. Das ist schon.
Ja, er war einfach unglaublich.
Da habe ich auch die Highlights gesehen und alter Schwede, was ist mit ihm denn los? Er läuft, als würde er jedes Mal den allerersten Snap im Spiel bekommen und ist noch bei 110% und ist komplett juiced up. Und ey, also wie er spielt, allein die Körperhaltung und also so, ich habe immer die Fansicht so, ne? Ihr wisst ja. Aber wie ich das als Fan gesehen habe, wenn ich Boise State-Fan wäre oder Student da oder so, ich wäre freaking hyped. Der hat abgerissen, 100%. Also der war electric.
Der Typ. Er hatte dann, es war ein ganz Hin- und Her-Spiel und man wusste nicht, okay, hey, Boise könnte vielleicht verlieren. Und dann hat er einen 75-Yard-Touchdown reingehauen, also reingelaufen. First play of the from line of scrimmage. Und ja, das war sein zweitlängster Run, weil er hat vorher einen 77-Yard-Run gehabt. Und du denkst dir einfach, Mann, oh Mann, wenn der jetzt in der Mountain West so gefüttert wird von Boise, der könnte dieses Jahr 30 Touchdowns schaffen. Er hat dann auch am Ende einen Krampf gehabt, aber ich glaube nicht, dass es so brutal wird für ihn, dass er irgendwie auf der Sideline sein muss. Aber Boise ist schon ein richtig, richtig gutes Team vor allem.
Und in der Mountain West musst du halt überlegen. Also Utah State und Wyoming müssen sich ein bisschen in Acht nehmen, glaube ich.
Auf jeden Fall, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen voraus, weil Boise spielt gegen Oregon dieses Wochenende.
Nices Matchup.
Und Oregon hat zwar sehr dominant gespielt, konnten aber in der Red Zone nicht exekuten, hatten ein paar crucial Fourth Down Stops, als sie versucht haben zu scoren. Die haben dann auch nur knapp gewonnen. Aber das wird ein richtiges Problem, wenn die Defense oder wenn die Offensive Line von Boise so gegen die Defensive Line spielen wird und du einen Ashton Jeanty hast. Ey, Oregon gegen Boise State
Upset,
wird sneaky dieses Wochenende.
Upset, Dominik.
Das wird sneaky. Ich call keinen Upset, aber ich sag, das macht das Spiel nochmal interessanter. Aber dann gehen wir jetzt zu den letzten zwei. Beide Quarterbacks, die wirklich unglaublich gut gespielt haben. Nicht so viel Spielzeit, weil es Blowout-Siege waren. Aber Als erstes University of Utah Quarterback Cam Rising. Der Typ hat für fast 2 Jahre nicht mehr gespielt. Er ist in seinem 7. Jahr, also ist sein 7. College-Football-Jahr.
Corona macht's möglich.
Und Corona, Verletzungen, Transfers, all das, hat 10 von 15 Pässe geworfen für 254 Yards und 5 Touchdowns. Also 49-0 hat Utah gegen Southern Utah gewonnen. Natürlich, Competition ist nicht krass. Aber man hat direkt gesehen, hey, Utah hat jetzt ihren Quarterback wieder. Diese Offensive wird explosiv sein. Und Coach Nick Saban hat auch schon angedeutet, dass Utah ein Team in den College Football Playoffs sein wird, wo man richtig aufpassen muss. Also die haben überzeugt, haben einfach Probetraining gehabt gegen Southern Utah. Aber dann auch gehen wir zu einem Quarterback, der aus Utah kommt, aber für Ole Miss spielt.
Die Überleitung, Dominik,
ist der Fire. Ey, ist Jackson Dart, der 22 von 27 Pässe angekommen hatte, 418 Yards und 5 Touchdowns. Und Ole Miss hat einfach 76-0 gewonnen. Also,
was ist aber das bitte für ein geiler Name als Quarterback?
Jackson Dart.
Einfach Dart mit Nachnamen. Ey, das ist schon, ey, das ist der, glaube ich, passendste Quarterback-Nachname, den ich je gehört habe. Jackson Dart. Aber ey, abgeliefert. Also die beiden Quarterbacks sind auf jeden Fall am Start gewesen.
Ja, die haben einfach stark gespielt. Die zeigen, warum die Leader sind für deren ihren Teams und warum die rechtfertigt so weit oben stehen. Und es wird eine interessante Saison, weil es gibt viele Ballers. Und jetzt sehen wir auch, dass die nächsten Baller reinkommen.
Und Dominik's Überleitung heute sind on fire, Alter. Was ist los hier, ey?
Ich hab geübt.
I was not familiar with the game.
Die Boller, auf die wir uns freuen, für die NFL. Sorry, tut mir leid, ihr müsst 3 Jahre warten, weil das ist die Draft Class von 2027. Aber ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass an dem gleichen Tag so viele True Freshmen, die hohe Erwartungen haben, einfach so abgeliefert sind. Also die haben einfach gezeigt, hey, wir sind 17 Jahre jung, 18 Jahre jung, was auch immer, scheißegal drauf. Wir zeigen College Football mal, wer wir sind, weil wir haben Pat Mahomes kleinen Bruder gefühlt mit Dylan Raiola, der bei Nebraska 238 Yards geworfen hat, 2 Touchdowns, auch ein dominanter Sieg von Nebraska. Hat gut ausgeschaut. Einfach wie der beste Quarterback aus seiner Klasse ausschauen sollte. Auch ein paar geile Würfe mit Sidearm. Also da dachtest du wirklich,
Ich reingehen. Sorry, dass ich unterbrechen muss. Aber ganz ehrlich, ich finde dieses Mahomie-like ist ein bisschen übertrieben. Also die Medien schlachten das natürlich ein bisschen aus so. Und nur weil er einen Sidearm wirft und das nice aussah. Weil ich weiß, was du meinst. Aber ich finde dieses Mahomie wird ein bisschen zu viel immer in den Medien einfach so rumgeworfen. Bei ihm ist es jetzt auf jeden Fall gerechtfertigt und du könntest sagen, er könnte nur Mahomes 2.0 werden.
Also ich sag noch nichts, weil es war sein erstes College-Spiel. Man kann auch schnell überreagieren, aber er hat einfach sehr gut gespielt, einfach die Erwartungen erfüllt. Zwar nicht gegen den unglaublichsten Gegner der Welt, aber trotzdem, du musst erstmal reinkommen. Du hast Nerven, du bist ein Freshman in deinem ersten College-Football-Spiel. Du gehst von Highschool, wo du der Typ bist, in eine ganz andere Welt von Alpha-Typen und muss sich da nochmal beweisen. Und er hat schon einige gute Fähigkeiten, hat einen richtig guten Tiefwurf, Sidearm, also all die verschiedenen Wurf-Angles, die er hat. Ja, Mahomie wird zwar sehr leicht rausgeschmissen, aber man kann es schon sehen, dass er sehr viel Tape von ihm anschaut und versucht, die gleichen Sachen zu tun. Also so eine Art Copycat, kann man eigentlich sagen.
Wer auch abgeliefert hat. Ja, jetzt wollte ich mal eine Überleitung bringen. Ey. Wer auch abgeliefert hat und jetzt eigentlich schon Wide Receiver One seiner Uni ist. Also, ey, sorry Dominik, ich weiß, ich habe aber gesagt, gut, man muss erstmal abwarten bei ihm und so. Er wird auf jeden Fall krass, aber mal gucken. Wide Receiver Jeremiah Smith von Ohio State und ich habe gesagt, ja, okay, man muss gucken. Was macht er im ersten Spiel? 6 Catches, 92 Yards, 2 Tutties obendrauf. Und der Typ hat einfach nur geballt und ist auch ein True Freshman. Wir reden ja gerade hier über True Freshmen. Das sind Jungs, die gerade ihren Highschool-Abschluss gemacht haben. Und warte, wie alt ist der? 18?
Ja, also 18 Jahre jung, du gehst rein und...
Überleg mal, du bist 18. Guck mal, alle die gerade zuhören, überlegt mal kurz. Ihr seid 18. Wie wart ihr mit 18? So. Und der Typ steht mit 18 bei Ohio State auf dem Feld und dominiert gegen ein 23-Jähriger, was ja ein absurder Unterschied ist, wenn du 3 Jahre lang schon oder 4 Jahre lang schon College Football gespielt hast, trainiert hast und so weiter, und packt da einfach 6 Catches, 200 Yards und 2 Touchdowns drauf als 18-Jähriger und sagt so, okay, alles gut. Leute, das ist, ja, der Typ ist auch absurd, also das sah schon sehr, sehr nice aus. 100%.
Ja, ich kann da nur hinzufügen und sagen, ich habe die ganze Zeit ihn angeschaut mit Herzaugen, also ich habe mich direkt in einen Spieler verliebt. Und wenn man das dann so sagen kann, ich habe auf X oder Twitter, wie auch immer, von all den Ohio State Fans nur gesehen, wer ist Marvin Harrison Jr.? Das ist uns egal, wir haben jetzt Jeremiah Smith.
Ah, nice.
Das muss man auch mal so sagen. Marvin Harrison Jr. geht weg. Du hast einen Emeka Egbuka, der auch ein unglaublich talentierter Receiver ist.
Der aber jetzt krass unter dem Radar fällt. Das ist schon absurd, ne? Erst hast Harrison, jetzt hast du ihn und er ist die ganze Zeit so dabei einfach.
Du hast Jaxon Smith-Njigba und Olave und Garrett Wilson, yes, und fällst dahinter das Radar. Dann kommt Marvin Harrison, ja, Jr. und du fällst da dahinter. Und jetzt kommt Jeremiah Smith. Aber Egbuka ist ein geiler Spieler und ich glaube, er hat seine Rolle einfach gut angenommen, ist ein guter Teammate vor allem. Aber wie gesagt, ich fand es richtig geil. Da gibt es ein paar coole Edits auch, wo Marvin Harrison Jr. dann gewunken hat aus dem Tunnel, wo man zur Kabine geht, hat er rausgewunken und sich verabschiedet. Und jetzt aus dem gleichen Tunnel kommt heraus Jeremiah Smith. Es ist ein cooles Ding und ich glaube, damit kann Ohio State sagen, dass sie Wide Receiver U sind, weil der Typ ist einfach ein anderes Talent.
Ja, überleg mal die letzten 3-4 Draft-Classes. Also Ohio State Wide Receiver, du hast gerade eben schon die Namen genannt. Ich glaube, da gibt es wenige Unis. Vielleicht LSU könnte man noch drüber diskutieren. Aber gut, ich glaube, es gibt wenige Unis, die mindestens genauso gute Wide Receiver hervorgebracht haben wie Ohio State in den letzten paar Jahren, wenn man über die letzten 5-6 Jahre redet. Das ist schon absurd. Aber wir haben jetzt noch 3 True Freshmen aufgeschrieben, die alle auch Wide Receiver sind. Einmal Ryan Williams von Alabama, ist er 17 Jahre alt. 2 Catches, 92 Yards und 2 Touchdowns. Also jeder Catch war erstmal direkt ein Touchdown in seiner Coming-Out-Party. Dann haben wir Wide Receiver Cam Coleman von Auburn. Auch 2 Catches, 62 Yards, 1 Touchdown. Auch ein sehr geiles Spiel gemacht. Und als letztes Wide Receiver Ryan Wingo, Texas. 4 Catches, 70 Yards. Die Freshmen haben auf jeden Fall auch abgeliefert. Möchtest du noch zu einem von den 3 irgendwas sagen? Oder sollen wir direkt loslegen
mit
Next Segment?
Ich sag's direkt zu der 2027 NFL Draft Class. Das wird die beste Wide Receiver Draft Class, die wir vielleicht jemals gesehen haben. Weil alle True Freshmen, die jetzt gerade schon abgeliefert haben nach dem ersten Spiel, man sieht schon deren Fähigkeiten, wie weit voran die sind, und die können sich für 3 Jahre noch obendrauf verbessern. Wenn man sich jetzt schon über die nächsten 3 Jahre freuen kann, dann weiß man, okay, wenn wir einen Receiver bald brauchen, einen älteren haben und uns eine neue Waffe holen wollen, dann schaut man auf diese 4 Typen auf jeden Fall ein. Da wird es noch neue geben auf jeden Fall, aber ich bin sehr beeindruckt.
Tut mir gerade einen Gefallen, wenn ihr jetzt zuhört. Guck mal, wann in 3 Jahren der NFL-Draft ist, macht euch da mal ein fettes rotes Kreuz hin und dann hört mal da in die BSU-Folge von heute rein und guckt mal, ob Dominik recht hatte oder nicht. So, wir kommen zum Halftime-Segment und diesmal ist Dominik dran und stellt mir ein paar Fragen über den College-Lifestyle. Und vielleicht für die nochmal neu rein, und wir haben es lange nicht mehr erwähnt, vielleicht ganz kurze Erklärung noch dazu. Die Halftime packen wir einfach immer zwischendurch rein, fragen uns gegenseitig ein paar Fragen aus dem College-Leben, nicht unbedingt College-Sport, aber College-Leben generell. Kann auch mit Sport zu tun haben, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, kurz einen Breather zu haben mittendrin. Und danach gehen wir direkt in die Recaps, da reden wir über die kompletten Spiele, die uns aufgefallen sind, und gehen dann noch in die Preview von Woche 2. Aber jetzt erstmal zu Halftime. Dominik, was hast du für mich? Schieß los.
Also, abgesehen von Wyoming, welche College Town würdest du gerne zum Feiern besuchen? Also wir wissen, eine College Party ist ein großes Ding, aber es gibt verschiedene Theorien, wo es am besten abgeht.
Ich bin, weißt du, was mein allererster Gedanke war, und mit dem gehe ich jetzt auch? Arizona State.
Ja, oh, okay, er kann es nicht falsch machen.
Du hast die Frage gestellt und das war mein allererster Gedanke. Ich habe kurz so überlegt, ja, Arizona State, gibt es so irgendeine andere Uni, die cool ist? Es gibt viele Unis. Ich glaube, ich würde Arizona State sagen oder ich würde irgendwo nach Florida. Ich glaube, Florida ist auch sehr nice, aber das sind so die Unis. Aber ich glaube, Arizona State ist schon, es ist ja die Party-Uni. So, kann man nicht anderes sagen.
Ja. Ja, also Arizona State, du hast dann in Tempe geht es einfach vollkommen ab. Also meine Freundin war ja da zur Schule, also sie kann, kann mir nur von den Stories erzählen und alles. Ja, da geht schon einiges ab. Also Tempe ist auf jeden Fall. Bei mir, ja. Es ist überraschend, weil ich habe zwei gute Kumpel, die dorthin gegangen sind, die einfach nur gut darüber geredet haben und einfach die Stimmung, die sie bringen.
Jetzt sagst du Fresno,
aber ich würde zu den Indiana Hoosiers gehen in Bloomington.
Was ist das für ein Sleeper-Pick?
Das ist eine College-Town, die richtig geil feiert. Also abgesehen davon, dass es eher eine Basketballschule ist anstatt Football. Football auch ab und zu mal gut. Aber Bloomington weiß richtig, wie man Party macht. Also die haben auch eine geile Atmosphäre mit Housepartys und mit Bars und allem drumherum. Da muss man halt mal sagen, da wird man gerne schon mal hingehen und ein bisschen sich erkündigen. Also
jetzt, wo du sagst, Hawaii wäre auch nice. Aber einfach nur für den Vibe. So. Wenn du die ganze Zeit so auf Hawaii bist, ist auch nice. Muss man auch mal reinwerfen.
Mit einer Pina Colada am Strand kannst du nicht falsch gehen, auf jeden Fall.
100%. Alright, kommen wir zur nächsten Frage, Dominik. Schieß los.
Bei welchem Rivalry-Spiel würdest du liebstens an der Sideline sein?
Boah, ich würde alle nehmen, gefühlt. Ich hätte einfach. ist immer geil. Ich war ja bei dem Border War Wyoming Colorado State schon einmal am Start. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ist underrated. Ich glaube, vielen sagt es nichts. Aber es war auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. War Memorial Stadium in Laramie, Wyoming war komplett full packed. Alle haben Lärm gemacht, alle haben Stimmung gemacht. Das war auf jeden Fall brutal. Da war ich so halb an der Zeit, weil ich war ganz unten in der Student Section und so die Spieler waren so 5 Meter von mir nur weg, so irgendwie. Das war schon auf jeden Fall eine geile Stimmung. Ich überlege gerade. Sag mal deine. Ich habe zu viel gerade im Kopf, zu viel Auswahl. Hast du eine bestimmte?
Ich würde es absolut lieben, bei Michigan gegen Ohio State mal da zu sein.
Oh, okay, ja gut. Ich habe darüber nachgedacht. Ich war eben bei LSU und Ole Miss. Wäre auch nice. Aber ich glaube, doch. Die hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Da hast du mich gerade abgeholt.
Und vor allem in Columbus, weil die Tradition ist, man darf dann den Buchstaben M nicht mal mehr benutzen in der Woche, wenn du bei Ohio State bist. Die gehen dann wirklich zu jedem Standort auf der Schule, auf der Uni halt. Und wenn es zum Beispiel ein Gebäude gibt, das ein M drin hat, dann machen die ein rotes X drauf. Ja. Also die machen ein rotes X drüber.
Ich liebe College für sowas, ne?
Die benutzen diesen Buchstaben auch nicht, wenn sie das Team sagen. Die sagen nicht, wir spielen gegen Michigan. Die sagen, ja, those guys up north. TTON, sagen die dann einfach.
I like.
Also die benutzen es wirklich gar
nicht. Ich liebe College Football. Das muss man vielleicht auch mal kurz drüber reden, bevor wir gleich zu den anderen Recaps kommen von der ersten Woche. Aber das ist halt wirklich dieser Vibe am College. Es war Wyoming ja auch nicht anders. Utah State war ja 100% auch so. Du fühlst, guck mal, Sonntag oder Samstag, also Sonntag ja nicht, Samstag ist das Spiel. Und ab Sonntag ist eigentlich schon die Stimmung wieder aufs nächste Spiel, egal ob Sieg oder Niederlage, egal was war. Und ab dem Zeitpunkt weiß einfach jeder, okay, nächste Woche geht's gegen, was weiß ich, Fresno oder New Mexico, was weiß ich. Und du weißt, in der ganzen Woche ist das Thema. So, alle laufen rum, alle reden drüber. Das ist das Nummer 1 Thema und es gibt die Woche lang über nichts anderes, außer dieses Spiel bis freaking Game Day. Und das liebe ich am College Football, ne? Weil du bist da mit Leuten. Und alle sind einfach Fans und du hast ja die ganze Zeit rund um die Uhr, machst du ja alles mit diesen Fans. Du bist in Classes drin, bist im Gym. So, alle wollen ja einfach nur, alle Leute, die um dich rum sind, 24/7, wollen, dass dein Team gewinnt. Weißt du, was ich meine? Und das ist einfach so ein geiles Feeling. Das kann man mit nichts vergleichen. Das ist einfach Fakt. Das kann man nichts vergleichen. Und das ist deswegen, wo du gerade sagst, M darf man nicht benutzen. So, Michigan High State wusste ich zum Beispiel nicht. Aber sowas ist einfach nur geil. Das ist einfach. Das ist das, was College Football ja auch ausmacht. So, das hast du in der NFL nicht. Du hast die NFL, guckst du Sonntag, ja, okay, war nice, macht auch Spaß, 100%. Aber dann bist du bei der Arbeit, dies, das, dann ist einer Lions-Fan, einer ist davon-Fan, quatsch mit denen ein bisschen. Aber du hast nicht diesen krassen Vibe für diese ganze Woche. Aber wenn du fucking Student bist, oder auch Spieler, oder ist egal was, oder Professor, ist egal. Aber du bist ja die ganze Woche da Und das ist das Nummer 1 Thema die ganze Woche. Und alle sind einfach hyped und alle sind mit dir mit und alle wollen einfach, dass dein Team gewinnt. Das ist unbeschreiblich. Das ist crazy. Das ist College Football, Baby.
Es ist College Football und ich kann da auch nur zustimmen. Und vor allem, unser größtes Rivalspiel war immer BYU. Also BYU, ich hasse die, ich kann das Logo nicht leiden, ich kann dieses dumme Blau, das sie tragen, nicht leiden. Jedes Mal, wenn ich dieses Logo sehe, dann werde ich einfach genervt, verstehst?
Und verstehst, kapisch.
Es ist einfach die Rivalität, die dir als Spieler dann auch installiert wird und auch einfach, du magst diese Typen nicht, die labern dann zu viel, die machen alles drumherum und dann willst du halt nichts mehr als denen einfach mal auf den Sack gehen und einen Sieg da zu holen oder zu Hause die zu schlagen und die heimzuschicken. Und bei uns, das Rivalspiel, wir hatten eine coole Trophäe, das war dann so ein Wagon Wheel, das wirklich von den Siedlern, als sie nach Utah gekommen sind. Aber das Beste ist halt, du schlägst die, du gehst in den Locker-Room und den Song, den wir immer gespielt haben und auch Rest in Peace an Wiley, das war einer unserer langfristiger Equipment-Manager, der hat dann einen Song gespielt und der heißt Sweet Caroline. Mhm. Aber anstatt Sweet Caroline im Chorus zu singen, haben wir immer Fuck BYU, bam, bam, bam. Einfach die ganze Zeit gesungen. Und das macht einfach Spaß. Also die Rivalspiele, da kommt ein neues Gefühl dahinter. Und wenn du gewinnst, dann ist es nochmal eine ganz andere Euphorie, die man da mitbringt.
100%. Es ist ja alles, es ist wie so ein Mini-Super Bowl. Immer. Weißt du, was ich meine? So, es hat genau das gleiche Feeling. Es geht einfach um alles. Es ist egal, ob du in dem Moment 0-4 stehst, 6-0, so. Es geht in dem Moment nur um dieses fucking Spiel und du willst einfach nur, bei uns war so ein Schuh, der Border War ist so eine Art, wie so ein Boot.
Ja.
Und es geht halt nur um das, es geht nur darum, wer dann bei, wenn viertes Quarter 0-0-0 steht auf dieser Uhr, wer kann diesen Boot hochheben? Um mehr geht's an diesem Tag nicht. Das ist nice. Aber ey, Michigan, Ohio State, kann man nichts mit falsch machen.
Ja, yep. Aber okay, dann gehen wir jetzt halt direkt in die Week 1 und Leute, es sind so viele Spiele, die man ansprechen kann, aber wir versuchen einfach die Interessanten da mitzunehmen und vor allem, was wir auch letzte Woche ein bisschen angesprochen haben und die Top-Spiele, die wir rausgeholt haben für euch und versuchen dann immer ein bisschen das anzusprechen, wenn wir mal ein paar sehen, die auch interessant waren, werden wir sie auf jeden Fall auch erwähnen. Aber dann gehen wir halt direkt mal rein und das war das letzte Spiel, also vorletzte Spiel des Wochenendes, aber am Sonntag das einzige Spiel. Es war im wunderschönen Allegiant Stadium von Las Vegas und USC schlägt LSU 27-20. War einfach ein geiles Spiel, für viele überraschend. Ich weiß, ich habe auf LSU getippt letzte Woche und yes, ich habe auch in meinem Herzen gehofft, dass USC gewinnt. Aber ich habe dann falsch getippt und Lincoln Riley hat sich jetzt einfach endgültig wieder bewiesen, dass er der Quarterback-Guru ist. Bruder, der hat, seitdem er bei Oklahoma war, gefühlt jedes Mal einen Quarterback gehabt, der Nummer 1 Draftpick wird. Mhm. Also der hat, wen hat er gehabt? Der hat Kyler Murray gehabt, Baker Mayfield, dann hatte er auch Jalen Hurts, ich weiß, er ist nicht Nummer 1 gegangen, aber er ist trotzdem ein Top-Quarterback in der NFL. Und dann hast du jetzt Caleb Williams Nummer 1 letztes Jahr und auf einmal kommt Miller Moss, übernimmt die Show und ja, wird einfach direkt zeigen, dass er in dieses System gut passt, ist confident, sehr genau, macht einfach seine ganzen Throws. Aber was ich richtig geil fand, war zweimal waren sie im Rückstand, oder Rückstand und ausgeglichen. Mhm. Und er musste dann einfach einen Drive machen, um das Spiel zu gewinnen. Also es war 100%. Unglaublich. Hast du zweimal...
Oh, sorry. Ich dachte, du wärst fertig. Wir haben immer ein bisschen,
kein Delay. Ja, zweimal diese Fourth Quarter Game-Winning Drives gefühlt gehabt und er hat einfach sich etabliert, dass er der nächste Quarterback bei USC ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, Miller Moss war doch 2 Jahre lang ins Backup, richtig?
Ja.
Und hat jetzt das erste Spiel als Starter machen dürfen und liefert natürlich direkt ab. Und hast du ihn nach dem Spiel gesehen? Postgame-Interview.
Get the Gerd mit dem Zeichen.
Ja, das, und er hat einfach, er musste weinen, hast du es gesehen? Weil er einfach so emotional war, dass er jetzt 2 Jahre lang nur hart trainiert hat, alles gegeben hat und durfte endlich jetzt mal starten und upsettet direkt Nummer 13 ranked LSU. So, also da ist auf jeden Fall eine große Last von seinen Schultern gefallen und ich habe mich auf jeden Fall für ihn gefreut. Ich war so komplett neutral, mir war eigentlich egal, wer in diesem Spiel gewinnt, aber für ihn habe ich mich einfach gefreut, als ich dieses Postgame-Interview gesehen habe, weil ich mir dachte so, ey shit, das ist einfach nice, wenn du 2 Jahre lang auf irgendwas hinarbeitest, es dann schaffst und dann kommt dieser Moment, wo einfach alles von dir wirklich abfällt und einfach diese große Last von deinen Schultern fällt und du einfach so merkst, okay, ich kann hier wirklich spielen, ich kann hier abliefern. Und das hast du ihm richtig angesehen, dass er einfach gemerkt hat, shit, ich bin einfach ein guter Quarterback und ich habe einfach hier gerade geschafft, LSU zu schlagen. Und das hat mich einfach für ihn persönlich ein bisschen gefreut. Das war richtig nice. Aber was mich auch gefreut hat, war der Catch von Kyren Hudson. Holy shit. Ey, Leute, dieser Catch, wir haben über Travis Hunter haben wir schon geredet. Der Touchdown-Catch, absurd. So, absurd, war eigentlich eine 10 von 10. Aber wenn das eine 10 von 10 war, der Catch, war okay, Touchdown war es jetzt nicht, aber ich habe eigentlich fast noch, sag, wenn ich falsch liege, aber ich habe gerade keinen besseren Catch jemals, den ich gesehen habe im Kopf, als den Catch. Double Coverage, er ist dazwischen, sieht den Ball auch fast gar nicht, bekommt ihn dann mit der rechten Hand ganz hinten so OBJ-Style, tippt ihn aber zu sich nochmal, weil irgendeiner noch an seinen Arm kommt, im Fallen zwischen 2 Defendern, grabt er den nochmal, dann kommt der Ball nicht auf den Boden, weil er seinen linken Arm noch unter den Ball bekommt. Und also die Zeitlupe allein schon war einfach absurd. Also für mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer diese Saison im College Football noch einen besseren Catch hat als Kyren Hudson in diesem Spiel.
Ja, außer, hey, wenn man Interceptions dafür giltet, hast du die gesehen gegen
Utah State? Holy shit, ja.
Alter. Nur Highlights gesehen dieses Wochenende von Catches.
Es war gefühlt einfach Madden-Style einfach. Da gab es Spielzüge und das war auch so ein Ding. Ich habe erst den Clip auf Social Media gesehen, dachte mir, holy shit. Dann habe ich die Highlights gesehen, nicht mehr darüber nachgedacht, dass es diesen Catch gibt. Weißt du, ich meine? Dann sehe ich das, Gucke mir diese 20 Minuten Highlight an und irgendwann kam dieser Catch, ich glaube, es war irgendwie zweites, drittes Quarter. Und ich war auch nur so, holy shit. So, ich habe mich wieder erschrocken gefühlt, weil ich dachte so, shit, was hat er denn gerade da gemacht? Also dieser Catch war wirklich, ihr müsst ihn euch unbedingt angucken. YouTube, UC, LSU und dann, ich glaube, das war zweites, drittes Quarter irgendwann, aber der Catch, absurd.
Der war nice, ja. Aber hey, wie gesagt, USC hat eine starke Truppe, die haben jetzt zum ersten Mal defensiv auch mithalten können. Das war das große Fragezeichen. Haben sie beantwortet gegen eine sehr starke LSU-Truppe. Kyren Lacy ist deren Top-Wide-Receiver, der wird geil sein. Also ist eine Niederlage für LSU, aber auch noch nicht das Saisonende. Coach Kelly war danach dem Spiel sehr frustriert, aber man muss dann sagen, wisst ihr was, wir sind angereist, wir waren in Vegas, war theoretisch ein Heimspiel für die, scheiße, haben verloren, aber wir können uns wieder beweisen. Also LSU, ich würde da nicht sagen, dass die Saison vorbei ist, auf gar keinen Fall. Aber für Florida, da gehen wir wieder zurück. 41-17 zu Hause verloren gegen Nummer 19 Miami.
Klatsch, klatsch.
Und war einfach eine Klatsche. Also da ging überhaupt gar nichts bei denen. Und ich will jetzt nicht zu negativ auf Florida reingehen. Da Graham Mertz, der Starting Quarterback, musste dann auch verletzt raus. Die kommen einfach nicht ins Rollen. Aber dann sehr viel Lob. Cam Ward, der Transfer-Quarterback von Miami, war richtig geil. Der ist jemand, der letzte Saison bei Washington State sehr gut angefangen hat, aber dann richtig geschwächelt hat in der zweiten Hälfte der Saison. Aber wenn er jetzt jede Woche so spielen kann wie diese Woche, das ist so ein Heisman-Riser. Ich sag noch nicht Contender,
ich habe das nämlich auch bei, ich glaube, es war ESPN, die Post gedroppt haben, was die Bad Odds sind, also die Wett Odds für Heisman. Und er ist, glaube ich, auch, er hat seine Wahrscheinlichkeit verdoppelt, dass er Heisman wird mit diesem Spiel. Also nur von so Wettwerten, habe ich auf ESPN gesehen. Der hat ein absurdes Spiel, aber hast du gesehen, was die Fans nach dem Spiel gemacht haben?
Puh, hey, the U is bad. Back, bro. The U is back.
Guck mal, Gators.
Ich hab alles mitgekriegt. Die ganzen Gator-Hates. Die Spieler sind ja auch rüber zu den Florida-Recruits gegangen und haben gesagt, ey, Come to Miami, baby.
Ja, also das, aber hast du es gesehen, was das war nach dem Spiel und die Gators haben ja vor deren Stadion so Gator, so, also so Statuen von so Krokodilen. Und Fans von Miami haben sich dann auf diese Statue draufgesetzt und haben die so geritten und haben dann so Gator-Claps gemacht und so und haben sich dann auf diese Statue drauf. Ey, da war Trash-Talk auf 110% hochgeschraubt. Also ey, das war wieder nice. I love College Football, ey. Das war absurd. Die Fans, also nach dem Spiel ist ja eine Rivalität, muss man so sagen. Es ist beides in Florida. Und Florida gegen Miami, shit, da haben die Fans auch wieder länger drauf gewartet.
Ja, Miami, the U, schaut für mich gerade aus, also ist vielleicht eine Überreaktion nach einer Woche, aber die schauen für mich aus wie das beste Team in der ACC. Clemson hat nicht gut gespielt und nicht gut ausgeschaut und dazu kommen wir gleich.
Ich würde sagen.
Aber alle anderen Teams, NC State hat sich schwer getan gegen Western Carolina zum Beispiel. Florida State brauchen wir gar mal anreden.
Ich würde sagen, lass mal kurz über Florida State reden. Holy shit, was war da los?
Die verlieren zu Hause gegen Boston College. Shoutout Kasim, kein Hate gegen Boston College. Aber das ist das schlechteste Nummer 10 Team, das ich gesehen habe, jeweils. Und die müssen eigentlich nicht mehr gerankt sein. Also für mich gibt es keinen Grund zu sagen, dass Florida State gerankt ist.
Nein, du kannst nicht gegen Georgia Tech Woche 0 verlieren. Und dann gegen Boston College Woche 1 verlieren und dann noch ranked sein. Da führt kein Weg dran vorbei, dass die aus der Top 25 droppen. Muss.
Ja.
Das kann nicht anders sein. Aber du hast eben schon über Clemson geredet. Die haben gespielt gegen Number 1 ranked Georgia. Dann Clemson war absurde Klatsche, 34-3. Du hast dir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich glaube, mehr als Klatsche kann man fast zu dem Spiel gar nicht sagen. Georgia hat einfach absurd abgeliefert und Clemson hat einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen.
Ja, das Ding, es war ja sehr langsam, es war nur 6-0 zur Halbzeit, 2 Field Goals von Georgia. Clemson hat schon eine gute Defensive, muss man sagen, aber am meisten macht der Unterschied halt offensiv aus mit den Skillplayern. Und wenn Georgia da einfach sagt, hey, wir haben so viele geile Spieler, wir können da weiterhin nach vorne gehen und immer attackieren, Carson Beck kommt irgendwann mal durch, aber unsere Defense wird gleich bleiben in der zweiten Halbzeit. Das war halt genau der Fall. Clemson konnte dann nicht irgendwas tun, konnte nicht rauskommen und hat dann einfach 34-3 verloren, weil sie in der zweiten Halbzeit einfach gefühlt nichts machen konnten. Die haben keinen einzigen Touchdown gemacht, die haben ein Field Goal im dritten Quarter und das war's. Also,
naja.
Georgia zu Recht Nummer 1. Die Defensive von Georgia schaut auch zu stark aus. Und wir haben ja über Dabo Swinney schon geredet. Ja, Clemson, die müssen sich einfach verändern und DeAndre Hopkins hat es jetzt auch neulich erstmal ein bisschen erwähnt, dass es langsam Zeit wird, dass sich da was verändert. Er ist einer der legendären Clemson-Receivers natürlich und er will halt auch schon wieder sagen, dass Clemson Wide Receiver U irgendwann mal ist.
Auf jeden Fall. Letztes Spiel, Number 7 ranked Notre Dame, zu Gast bei der Texas A&M, Number 20 ranked. 23-13 das Ergebnis und ich muss sagen, knapper als erwartet, oder?
Also ich dachte schon, dass es so ein defensives Schlachtfest wird und am Ende 23-13 schaut schon ein bisschen deutlicher aus, als anstatt es war. Texas A&M hat dann einfach versucht, fourth down dafür zu gehen, Notre Dame mit einem Stopp, dann kriegen sie noch das Field Goal am Ende des vierten Quarters und dann wird es ein Two-Possession-Game, aber für mich, beide Defensiven waren sehr gut. Notre Dame ist ein Team, das in der ersten Halbzeit gestruggelt hat, aber dann wirklich ins Rollen gekommen ist in der zweiten Halbzeit. Und dieses Momentum, denke ich, nehmen die mit in die nächste Woche und die kommenden Wochen. Weil jetzt schauen sie auf einmal aus, die wissen, mit Riley Leonard haben sie einen guten Quarterback, der sehr passgenau ist, aber auch sehr laufstark. Der kann ein bisschen von beiden machen. Running Backs waren beide sehr gut, sind explosiv, können dann irgendwann mal durchkommen und die Defensive ist einfach geil. Also die Defensive von Notre Dame ist auch mit einer der besten. Ich sehe Notre Dame auch wirklich am Aufsteigen und Coach Freeman vor ein paar Jahren, als er gegen Marshall und so verloren haben, viele wollten, dass er gefeuert wurde in seiner ersten Saison. beweist sich jetzt langsam, dass er wirklich der richtige Typ war für Notre Dame. Und dieses Jahr müssen die eigentlich wieder in die Playoffs kommen.
Leute, ihr habt es gehört. Das war unser Week 1 Recap mit den interessantesten Spielen unserer Meinung nach. Wir haben ja schon gesagt, wir können nicht über alle Spiele reden. Deswegen nehmen wir immer die rein, die wir am interessantesten fanden, die überraschendsten vielleicht auch Ergebnisse und die Teams, wo man auf jeden Fall drüber reden muss. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Segment des Podcasts, das wir jetzt auch immer machen wollen und immer machen werden in jeder Podcast-Folge. Unsere Top 3 Spiele für die kommende Woche Nummer 2. So, erstes Spiel, was Dominik hier aufgeschrieben hat, was ich ziemlich nice finde. Number 4 ranked Texas. At number 9 ranked Michigan. Let's go, baby. Allein das hört sich schon nice. Das hört sich schon sehr, sehr nice an. Aber Dominik, was sind die Keys? Was sind die Key Player und was sind die Dinge to watch? Wo muss man drauf gucken?
Also Michigan hat auch nicht so überzeugt. Die waren offensiv nicht so stark, wie man sich es vielleicht erwünscht hätte gegen ein gutes Fresno State Team. Aber jetzt ist es halt eine Schlacht der Giganten. Du hast eine unglaubliche Offensive mit Quinn Ewers und all den geilen Spielern und Offensivtalenten, die Texas hat, gegen eine unglaubliche Defensive mit Will Johnson, Graham Mason und Co. In Michigan wird ausverkauft, wird wahrscheinlich über die Kapazität sein mit 110.000 irgendwas.
110.000, überlegt euch das.
Und die Stimmung wird so geil und dieses Spiel ist dann um 18 Uhr sogar deutscher Zeit und es müsste sogar auf Fox sein, also es müsste der Big Noon Kickoff sein.
Lass mich kurz mal, ich guck mal gerade parallel nach. Red mal weiter.
Ja, wenn man auf IPTV ist, müsste das auf Fox sein.
Auf Fox,
das kann man dann direkt anschauen. Ich sag nur 18 Uhr am Samstag, ich mache mir keine Pläne für irgendwas. Ist mir vollkommen egal, was da abgehen könnte. Ich sag da einfach, ich hock mich auf die Couch und schau Texas Michigan, weil das ist das geilste Spiel am Wochenende. Es ist eine Gigantenschlacht und für mich auch ein Preview auf ein mögliches Playoff-Spiel. Also es hat alles drumherum schon und das Michigan auf Nummer 9 ist zu Hause. Es wäre theoretisch ein Upset, aber es ist schwierig für mich,
gegen Michigan
zu Hause zu picken. Ja, ja. Also es fühlt sich mehr als Michigan müsste der Favorit sein. Ja, Offensive klickte nicht so gut, aber Defense wins Championship und ich würde sogar auf Michigan jetzt gerade tippen für diesen quote-unquote Upset. Was sagst du dazu, Hansi?
Boah, ey, guck mal, ich finde das Ding ist gefühlt ein Coinflip. An sich, Texas, du hast schon gesagt, Texas Offense ist auf jeden Fall am Start. Quinn Ewers dreht auf jeden Fall durch. Arch Manning hat ja auch seinen ersten Touchdown-Pass geworfen oder durfte ihn werfen. Als er reinkam, war er absolute Klatsche, deswegen kam er noch ein bisschen in Trash-Time rein. Du hast natürlich mit vielen Punkten recht. Michigan hat natürlich Homefield Advantage und wo hat man das Advantage am meisten, wenn nicht vor 110.000 Fans? Aber ganz ehrlich, einfach nur just for fun. Damit will ich für irgendwas anderes tippe, ich sage einfach, Texas macht das Ding, weil die Offensive einfach brutal wird. Quinn Ewers wirft irgendwie 3 plus Touchdowns gegen die absolut gute Defense von Michigan und holt sich den Sieg und schickt Michigan mit einem L zurück in ihre eigenen Lockerrooms.
Ey, übrigens, Arch Manning hat auch seinen ersten Touchdown geworfen am Wochenende.
Habe ich doch gerade gesagt, oder nicht? Habe ich nicht gesagt?
Habe ich nicht. Nee.
Dominik hört mir nicht zu, ja. Ist okay.
Sorry.
Naja, ist gut.
Arch Manning war auch gut.
Alright. Kommen wir zum nächsten Spiel. Number 15 ranked Tennessee at number 24 ranked NC State im Bank of America Stadium. Dominik, was erwartet uns da?
Also, es ist dieses Duke Mayo Classic, glaube ich, heißt es. Das ist so ein Kickoff-Spiel. Einfach, die versuchen irgendwie so ein Bowl-Spiel-Vibe zu geben und alles. Und Tennessee gegen NC State, das ist eigentlich schon fast ein Rivalspiel, würde ich sagen, wie nah die beieinander liegen. Also du hast good old Rocky Top, die jetzt hat nicht nach Raleigh gehen müssen, aber nach Charlotte. Und Nico Imalaeva hat mich sehr beeindruckt in diesem Spiel letzte Woche. Und ich sag's einfach so, Tennessee, die werden ein SEC-Team sein, die mit Ole Miss, mit Alabama und Georgia am Ende kämpfen, wer in dieses Championship-Spiel reinkommt. Also ich tippe da auf Tennessee. Die schauen besser aus. NC State hat sich zu schwer getan, obwohl sie einer der ACC-Favoriten sind. Ich glaube einfach, Tennessee geht da rein nach Charlotte, übernimmt auch fast gefühlt das Stadion, deren Fans sind richtig gut. Und Headcoach Josh Heupel macht einfach sein Ding.
Ja, und Tennessee zu North Carolina, also zu North Carolina ist jetzt auch nicht, also klar, es ist immer noch weit, aber für amerikanische Verhältnisse ist es auf jeden Fall reißbar, dass man da hinreist für das Spiel, würde ich sagen. Und ich habe es gerade mal nachgeschaut, läuft auf ABC und ESPN Plus, also nicht über USTV Now, das ist nicht available. Ist das bei dem IPTV available? Weißt du das? ABC?
Vielleicht. Also ABC ist ja so ein ESPN-Sender. Ich weiß, dass durch ESPN Plus und VPN es verfügbar sein wird, aber...
Genau, da auf jeden Fall. Aber bei IPTV weiß ich jetzt nicht, bei USTV Now nicht, weil da haben wir ESPN-Access. Genau, aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr da reingucken wollt, auf ABC und ESPN Plus findet ihr das, wenn ihr mit VPN da arbeitet. Kommen wir zum nächsten Spiel, und das finde ich eins der geilsten Spiele, wo ich mich am meisten drauf freue, bin ich ehrlich, weil ich war in Denver in einer Highschool, für mich war immer schon Colorado so die Uni, wo ich eigentlich mal hin will, war ich da nicht, aber Colorado at Nebraska, beide nicht ranked, aber ist auf jeden Fall beide geile Teams to watch. Wir haben schon über die beiden Quarterbacks heute geredet. Shedeur Sanders spielt gegen Raiola, den Mahomes 2.0, den Dominik gesagt hat. Nein, Spaß, hat Dominik nicht gesagt, aber könnte Mahomes-like werden. Aber Shedeur Sanders gegen Raiola auf jeden Fall ein geiles Battle. Und Dominik hat hier richtig in das Briefing reingeschrieben, beide Teams sind hyped. Raiola ist auf jeden Fall hyped und Colorado ist ja hat, glaube ich, den absoluten Fokus auf ihr Team. Und entweder hasst man Colorado oder man liebt Colorado, aber auf jeden Fall hat irgendwer gerade irgendeine Meinung. Und die Atmosphäre ist, glaube ich, ähnlich Michigan-like. Gut, 110.000 sind es nicht, aber 85.000 bis 90.000 Zuschauer. Es sind immer noch mehr als im Westfalenpark bei Dortmund. Von daher wird das auf jeden Fall ein kompletter Abriss. Dominik, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu diesem Spiel? Was sind die Must-Watches, wo man, Must-Watches sagt man nicht, aber was sind die Dinge, wo man drauf gucken muss?
Also ich sag's einfach mal so, du hast mit Nebraska, falls ihr diesen Bundesstaat nicht kennt, gut, also sehr gut, dass ihr ihn nicht kennt, weil da ist nichts anderes außer Football und Korn. Also dieses Korn wird da die ganze Zeit gemacht. Da ist überhaupt, ja genau, Mais ist es. Da ist überhaupt gar nichts anderes. Und wenn auch immer die University of Nebraska ein gutes Footballteam hat, du kannst am Samstag egal wohin gehen und da ist kein einziger Mensch irgendwo, außer beim Zuschauen von diesem Spiel. Und Nebraska, wenn die jetzt 2-0 starten und vor allem gegen Coach Prime gewinnen, oh je, ich weiß jetzt schon, alle Nebraska-Fans kommen aus all der Seiten der Welt, die jemals was zu tun hatten mit Lincoln, Nebraska, und die Cornhuskers werden dann schon richtig gehypt. Aber auf der anderen Seite... Wenn Colorado gewinnt, werden die ein Ranked-Team sein, auf jeden Fall, weil die nach Nebraska gegangen sind und dort gewonnen haben. Und egal, wo man hingeht auf Social Media, wird man dann Coach Prime, Shedeur, Travis Hunter,
seine beiden Top
überall nur die Buffalo sehen. Also das fühlt sich an wie einfach so ein YouTuber-Fight, verstehst? Also,
ja, genau. Genau.
KSI
genau,
das gegen es. Logan Paul ist oder sowas.
Ja. Alle Kameras sind gerichtet auf Colorado at Nebraska in Lincoln, Nebraska. Also das wird auf jeden Fall ein absurder Clash. Wir haben aber auch...
Die Stimmung. Also 85.000 bis 90.000 sind viele absolut. Leute.
Pass auf, ich habe einen Fun Fact für dich. Ich hätte damals auch zu Nebraska gehen können, da hatte ich auch ein Scholarship. Hätte ich auch machen können, habe ich nicht gemacht. Aber das war auf jeden Fall auch... Das war in meiner engeren Auswahl. Das war ganz lustig. Da habe ich... das war auch so ein Ding, wo ich mich entscheiden konnte. Beziehungsweise ich hatte so eine Art Liste. Und die waren auch drauf. Die konnte ich mir auch aussuchen. Aber... war dann doch Wyoming, aber trotzdem, da habe ich auch ein bisschen mit geliebäugelt. Hat mir auch gut gefallen. Ja, so, wir haben nach den Top 3 Spielen der Woche, wo wir immer sagen, gut, die werden wir auf jeden Fall anschauen, einen Upset, was wir callen. So, und Dominik hat hier eins für euch vorbereitet und würde es euch gerne mal gerade am Ende der Folge präsentieren. Dominik, was ist dein Upset der Woche? Was kann passieren? Welches Ranked Team wird geschlagen?
Also, Ich habe schon vorher erwähnt, Boise State gegen Oregon wird ein knappes Spiel. Ich weiß halt nicht. Ich wollte nicht damit gehen, dass es ein Upset-Pick ist, wo ich um mein Leben drauf setzen würde. Also nein, das ist es nicht.
Jetzt kommt.
Aber dann habe ich mir ein bisschen es angeschaut. Und die letzten paar Jahre ein gewisses Team aus Champaign, Illinois, hat immer die Großen geärgert. Die haben es schon ein paar Mal geschafft, gegen Ranked-Teams zu gewinnen. Ob es Wisconsin vor ein paar Jahren war, egal. Aber die Illinois Fighting Illinois spielen zu Hause gegen die Nummer 22 Kansas Jayhawks. Und ich sag dir, dieser Quarterback Luke Altmaier ist sehr gut, hatte 4 Touchdowns im letzten Spiel auch schon wieder. Luke Grimm ist ein sehr guter Receiver. Die haben sich auch schon zusammen eingespielt. Dieses Team zu Hause könnte 2-0 gehen, damit auch ranked werden. Da auch ein bisschen so ein Underdog in deren ihre Seite der Conference von der Big Ten. Ich sag einfach, die Illinois, Fighting Illinois, hauen Kansas zurück auf den Flieger und sagen, ihr seid und ihr bleibt eine Basketballschule. Geht zurück nach Hause.
Damn, alright. Das ist der Upset der Woche für Dominik. Ich finde es ein wilder Call, aber ich sehe deine Theorie dahinter und ich bin mal gespannt. Wir haben eben schon drüber geredet, aber Boise State Oregon wird auf jeden Fall nice und ich bin gespannt, was das Laufspiel von Boise State gegen Oregon ausrichten kann. War ja auch von Oregon ein knappes Spiel. Oregon ist Nummer 3 ranked und hat knapp gegen Idaho gewonnen. Das war irgendwie nur 24-10 oder sowas, 24-14. Irgendwie so.
Ja, es war nicht so beeindruckend, wie man es
erwartet hat. Es war kein krasser Score, den man vielleicht vermutet hatte. Deswegen, ich bin mal gespannt, was Boise State gegen Oregon gemacht. Das sind auf jeden Fall die beiden Spiele, wo man drauf gucken sollte, wenn man einen Upset sucht diese Woche von Ranked Teams. Und das war es auch heute schon wieder mit der Folge. Was heißt auch? Ich glaube, wir haben jetzt schon 1 Stunde 20 aufgenommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt.
Dominik, ich sag noch eins vor dem.
Es
gibt auch ein geiles Rivalspiel, das wir nicht angesprochen haben, aber ich würde es trotzdem mal versuchen, da nur einzuschalten, weil du hast Iowa gegen Iowa State. Das ist normalerweise ein Spiel, das so Mitte der Saison kommt, aber jetzt direkt am Anfang in Iowa City. Das wird auch
guter geil. Call.
Die Hawkeyes gegen die Cyclones. Das wird auch ein gutes Spiel.
Titan U. Let's go. Alright.
Titan U.
So, Leute, dann fange ich nochmal von vorne an. Nein, Spaß. Also danke, dass ihr reingehört habt. Das freut uns immer wirklich sehr. Danke für die ganzen Ratings auf Spotify und den Audioplattformen eurer Wahl. Falls ihr noch keinen Stern dagelassen habt und gerne einen dalassen wollt, dann macht es gerne. Wir freuen uns über jedes einzelne Rating und es pusht den Podcast auch auf jeden Fall. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Reinhören und fürs Bewerten. Und ich glaube, es bleibt mir dann nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken und Dominik nach den letzten Worten dieser Folge zu fragen.
Class is dismissed.